Eine Ehe zwischen getauften Katholiken, egal ob Kirchensteuer zahlend oder nicht, und ungetauften oder Andersgläubigen ist für die katholische Kirche ungültig, sofern vorher keine ausdrückliche Genehmigung eingeholt wurde. Herr Erzbischof Schick will das Motu Proprio und die damit verbundene Änderung des Kirchenrechts im Grunde einen kirchenrechtlichen Grundsatz einfach wieder stärker und zweifelsfrei betonen, nämlich diesen Semel Catholicus Semper Catholicus, einmal katholisch, immer katholisch.
Ja, der Grundsatz einmal katholisch hat ja immer gegolten. Durch dieses neue Motu Proprio wird die Ausnahme von diesem Grundsatz für die Eheschließung und das Eherecht zurückgenommen. Und deshalb wird durch das Motu Proprio auch dieser Grundsatz wieder neu bestärkt und ins Bewusstsein gehoben. Und man kann nur sagen, das ist auch richtig so.
Nach dem seit 1983 geltenden Kirchenrecht waren Katholiken, die durch einen sogenannten formalen Akt von der Kirche abgefallen sind, nicht an die rechtlich vorgeschriebene Form der Eheschließung gebunden. Ihre Ehe mit einer ungetauften Person galt als gültig. Bleiben wir zunächst formal. Der Kirchenaustritt, wie wir ihn in Deutschland kennen, ist in den wenigsten Ländern möglich. Altes wie neues Kirchenrecht und das der Ostkirchen können sich also nicht darauf beziehen. Was ist gemeint mit diesem Actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica, dem formalen Abfall von der katholischen Kirche?
Wenn ein Katholik sich aus der Gemeinschaft der Kirche abmeldet, wirklich sagt, ich gehöre nicht mehr dazu, einmal deshalb, weil er mit Papst, mit Bischöfen und der Gemeinschaft nicht mehr verbunden sein will, weil er Glaubensgeheimnisse leugnet oder den Glauben gänzlich abgelegt hat, dann ist er von der Kirche abgefallen. Das geschieht in Deutschland, zumindest kann, durch den Kirchenaustritt geschehen. Seit über 100 Jahren wird in Deutschland angenommen, wer durch diesen zivilrechtlich sogenannten Kirchenaustritt beim Standesamt oder Amtsgericht seinen Austritt erklärt, der ist kirchenrechtlich von der Kirche abgefallen. Da gibt es gute Gründe für und das ist ja auch immer wieder so gesagt worden. Natürlich gibt es Abfall von der Kirche auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Afrika oder Lateinamerika. Wenn ein Katholik dort sagt, ich will nicht mehr zur katholischen Kirche gehören, sondern zu einer Sekte und er tut das willentlich, bewusst und eben öffentlich, dann ist er auch abgefallen. Also das gibt es auch in anderen Ländern. Diese Ausnahme im Eherecht, die hat etliche Probleme mit sich gebracht und die ist jetzt zurückgenommen worden. Aber was den Kirchen, was den Abfall von der Kirche angeht, das ist auch weiterhin ein Faktum und das bleibt.
Das Gesetzbuch der katholischen Ostkirchen von 1990 kennt die Ausnahme im Eherecht nach dem formalen Abfall von der Kirche nicht. Ist die Streichung dieser Klausel im gewissen Sinn also auch ein Akt innerkatholischer Ökumene?
Ich würde nicht so weit gehen. Einfach das Faktum ist, dass die katholische Kirche mit dem Motu Proprio einen Zustand hergestellt hat, der vor 1983 und zwar mindestens seit dem Konzil von Trient gegolten hat und diese Ausnahme hat eben der Kodex für die orientalischen Kirchen, für die Ostkirchen von 1990 nicht mitgemacht. Von daher ist einfach ein ursprünglicher Zustand wiederhergestellt, der für die Ostkirche und für die Westkirche der katholischen Kirche gültig ist.
Eingeführt wurde die sogenannte Befreiung von der Formpflicht, also Eheschließung vor geistlichem Amtsträger und zwei Zeugen, 1983 aus pastoralen Gründen. Ebenfalls aus vorwiegend pastoralen Gründen wird diese Ausnahme jetzt zurückgenommen. Sie stiftete ja Verwirrung. Viele Paare wussten gar nicht, dass ihre standesamtliche Trauung auch kirchlich gültig war. Was ist Ihre Erfahrung als Kirchenrechtler und als Seelsorger? Welche Rechtslage entspricht denn eher der Situation der Menschen?
Zunächst einmal ist es so, dass es der katholischen Kirche entspricht, dass einer oder eine, die einmal katholisch getauft wurde, immer katholisch bleibt und von daher auch an die Regeln der katholischen Kirche gebunden ist. Es gibt Dispensen, da wirkt aber die Kirche dann mit, aber dass jemand einfach von der Kirche abfällt und dann eine kirchlich gültige Ehe schließt, das hat ja auch theologische Schwierigkeiten. Und das hat dann auch praktische Schwierigkeiten gebracht, dass Leute, die lange von der Kirche weg waren, dann geheiratet haben, also wirklich von der Kirche abgefallen waren, geheiratet haben, nachher zurückkehren und auf einmal feststellen, ja, ich bin ja kirchlich gültig verheiratet, ich habe doch gar nicht zur Kirche gehört, ich war doch von der Kirche weg. Das hat eigentlich Verwirrung gestiftet und auch Unverständnis. Und es ist jetzt klar, dass jemand, der zur katholischen Kirche gehört, an die Regeln gebunden ist. Wenn er sich davon befreien lassen will, dann ist die Dispensmöglichkeiten vorhanden. Aber er muss mit der Kirche mitwirken und nicht ohne die Kirche irgendetwas machen. Ich denke, auf längere Sicht, natürlich muss das jetzt erklärt werden und so weiter, schafft das mehr Klarheit und auch mehr Kirchenbindung, als das in der Regel von 83 bis heute der Fall war.
Ganz konkret also, was ändert sich denn für die Paare vor der Eheschließung? Unter welchen Bedingungen, um nicht kirchenrechtlich zu sprechen, bei welchen Formfehlern ist künftig eine kirchliche Trauung nach einer zivilrechtlichen Scheidung denn möglich?
Wenn jemand heiratet, das war ja immer so und bleibt auch so, muss ein sogenanntes Brautprotokoll aufgenommen werden. Also man geht zum Pfarrer und sagt, ich will heiraten. Dann muss der Pfarrer feststellen, ob die beiden schon mal verheiratet waren, also eine Vorehe vorliegt. Und dann muss er sehen, ob diese Vorehe kirchlich gültig war oder nicht gültig war. Und dann kann er, wenn sie eben nicht gültig war, zur Trauung schreiben. Wenn sie kirchlich gültig war, dann gibt es nur eine Möglichkeit, dass ein Eheprozess geführt wird. In der eigentlichen Prozedur ändert sich nichts Besonderes, aber es ändert sich in dem, wie der Pfarrer vorzugehen hat, etwas. Und das müssen die Pfarrer wissen und müssen es dann mit den Paaren kommunizieren und müssen eben helfen, dass ihre jetzt beabsichtigte Ehe möglich wird. Oder es kann natürlich auch sein, dass die erste Ehe gültig ist, dann kann keine zweite Ehe geschlossen werden. Es ist mehr eine Aufgabe für die Pfarrer als für die Leute. Die Pfarrer müssen das natürlich den Leuten kommunizieren.
Ob eine Ehe gültig ist, hat weitreichende Konsequenzen, gerade in den Ländern, in denen die kirchliche Trauung auch zivilrechtlich anerkannt werden kann. In Italien ist das ja zum Beispiel so und auch die Erklärungen zum Motu Proprio verweisen darauf. In Deutschland ist das noch nicht der Fall, aber Sie wollen ja seitens der Bischofskonferenz Stück für Stück in diese Richtung gehen. Was bedeutet hier diese neue Rechtslage?
Bei uns ist es ja zunächst so, dass es eine Ziviltrauung vor der kirchlichen Trauung geben muss. Das ist eine Praxis, die sich auch gegen den Willen der Kirche in Deutschland so rechtlich etabliert hat. Aber wir kommen mit dieser Praxis auch eigentlich ganz gut zurecht. Sie hat auch manche Vorteile. Sie schafft Rechtssicherheit für die Eheleute auch hinsichtlich des Staates. Dennoch, die Auffassung der Kirche war immer, dass es nur eine Trauung geben soll und diese Trauung liegt in den Händen der Kirche. Und die kirchliche Trauung, die soll vom Staat akzeptiert werden und Rechtswirkungen für den staatlichen Bereich bekommen. Da ist eine entsprechende gesetzliche Regelung in Deutschland nötig. Wenn sie gemacht wird, dann ist das für uns als Kirche die richtigere Lösung und wir wünschen sie.
Abgefallene Katholiken, also für Deutschland gesprochen, zum Beispiel solche, die keine Kirchensteuer mehr zahlen, stehen für das Eherecht des CEC auf einer Stufe mit anderen kirchensteuerpflichtigen Gläubigen. Inwiefern tangiert diese Einschätzung denn die Debatte um die Kirchensteuer in Deutschland und um die Trennung zwischen Glaubensgemeinschaft und Körperschaft?
Der Abfall von der Kirche, wie ich ihn eben schon mal geschildert habe, also dass jemand bewusst und willentlich und öffentlich die Gemeinschaft mit der Kirche aufkündigt, das ist nicht einfach identisch mit ich will keine Kirchensteuer mehr zahlen, sondern da muss eben ein wirklicher Abfall von der Kirche stattfinden. In Deutschland seit 100 Jahren wird der zivilrechtliche Kirchenaustritt verstanden als dieser Abfall von der Kirche willentlich bewusst öffentlich. Und wir müssen ja auch sagen, dass die Erfahrung lehrt, dass die, die aus der Kirche austreten, zivilrechtlich, auch diesen kirchenrechtlichen Abfall machen. Denn wenn wir die Leute anschreiben, die aus der Kirche ausgetreten sind vor dem Standesamt oder vor dem Amtsgericht, da antworten ja 80% nicht einmal und wollen die Gesprächsangebote der Pfarrer nicht wahrnehmen. Wir müssen also davon ausgehen, dass da schon ein Abfall von der Kirche geschehen ist.
Im Fall des formellen Austritts des Freiburger Kirchenrechtlers Hartmut Zapp wartet die Deutsche Bischofskonferenz ja das Revisionsurteil ab. Scheitert diese Revision, steht die staatskirchenrechtliche Grundsatzdebatte wohl endgültig ins Haus.
Was bei Zapp das Problem ist, das ist ein etwas anderes. Hier soll nämlich getrennt werden zwischen Kirche als geistlicher Gemeinschaft und Kirche als Körperschaft. Das widerspricht klar dem Zweiten Vatikanischen Konzil und unserer ganzen Tradition. Wir haben in der Theologie der Katholischen immer gesagt, dass die Kirche wie der Leib Jesu Christi selber verfasst ist. Nämlich es gibt in ihm Geist und Körper. Es gibt in ihm die geistliche Gemeinschaft und die Körperschaft. Protestantische Theologen haben das getrennt, in der katholischen Kirche nie. Und deshalb kann es einen Abfall von der Kirche geben, nur von beidem. Und wenn man von der Körperschaft abfällt, fällt man auch von der geistlichen Gemeinschaft ab. Und da muss Klarheit sein und das müssen auch alle akzeptieren. Das gilt auch für Zapp und für den einen oder anderen. Einen wirklichen Abfall von der Kirche im strengen Sinn, also eine Trennung von der Kirche, gibt es ja gar nicht. Das ist wie bei einer Familie. In eine Familie wird man hineingeboren und dann bleibt man Familienglied, selbst wenn man sich von dieser Familie entfernt. So ist es auch in der Kirche.
Geben die Überlegungen der Glaubenskongregation, die jetzt zur Änderung des CEC geführt haben, Aufschluss über die Sichtweise des Vatikans? Ein Papier des Rats der Gesetzestexte aus dem Jahr 2006 ließ ja eher die Schlüsse zu, ein formeller Austritt beende nicht auch die Zugehörigkeit zur Glaubensgemeinschaft.
Das glaube ich nicht, weil also 1983, als der neue Kodex verfasst wurde und veröffentlicht wurde, steht ja drin, was jetzt die Kirchensteuer und die Körperschaft angeht, dass es zur Gemeinschaft mit der Kirche gehört, dass man auch für die finanziellen Notwendigkeiten der Kirche sich einsetzen muss und da auch seinen Beitrag leisten muss. Und wie dieser Beitrag zu leisten ist, das kann die Bischofskonferenz festlegen. Und die Deutsche Bischofskonferenz hat damals gesagt, das ist festgelegt durch unser Kirchensteuersystem, was schon viele Jahre alt ist. Und der Apostolische Stuhl hat diese Partikularnorm, also diese eigene Norm für Deutschland, ausdrücklich bestätigt. Das andere ist, dieser Brief von dem Jahr 2006, wo neu nochmal definiert wird, wie denn dieser öffentliche Akt zustande kommen muss, damit eben das Eherecht, wie es bis jetzt war, eben dass der Abfall von der Kirche, von der Formpflicht befreit, wie denn dieser Abfall geschehen muss, damit die Rechtssicherheit da ist. Und jetzt ist aber diese Klausel weggefallen, jetzt ist eigentlich auch der Grund dafür weggefallen. Man muss jetzt darüber reden, wie dieser Abfall von der Kirche, von dem ich eben schon gesprochen habe, denn nun sich vollzieht. Und da ist die alte Regel, die auch im alten Kodex stand und letztlich auch im neuen, ist bewusst, willentlich und öffentlich. Und öffentlich, da spielt es keine Rolle, wie das geschieht. Nur, es muss öffentlich geschehen und somit nachweisbar sein. Wenn einer sich irgendwo hinstellt und sagt, ich gehöre nicht mehr zur katholischen Kirche und das bewilligt und bewusst tut, dann war das immer Abfall von der Kirche.
Ein Themawechsel, denn das Motu Proprio beschäftigte sich ja nicht nur mit dem Eherecht. Eine Nachfrage zu den Klarstellungen im Profil des Diakons. Priester und Bischöfe handeln als Vertreter Christi, des Hauptes. Diakone dienen dem Volk Gottes. Nun ist das keine Neuerung, sondern eine Angleichung an den Weltkatechismus, die schon Johannes Paul II. Nahegelegt hat. Aber ergibt sich damit nicht eine Öffnung des Diakonats für die Frau? Wenn sie nicht mehr als Vertreterin Christi zu verstehen ist, ist diese Überlegung denn ernst zu nehmen? Ist sie zumindest kirchliche Zukunftsmusik oder gehört sie schlicht ins Reich der unangemessenen Wünsche an das Christkind?
Über das Diakonat der Frau darf natürlich nachgedacht werden. Aber wichtig ist, dass man die ganze Geschichte dabei im Kopf hat und im Blick hat. Es hat Diakoninnen in der frühen Kirche gegeben, das ist nicht zu bestreiten. Diese hatten ganz bestimmte Aufgaben. Und wenn man Frauen, die heute diese Aufgaben haben, wieder Diakoninnen nennen will, dann ist das eine Sache. Das Motu Proprio hat aber auch etwas wieder ins Bewusstsein gebracht und geklärt, was auch in den letzten Jahren verunklart worden ist durch verschiedene Dokumente, auch durch den Kodex. Im Konzil und in der ganzen Tradition davor heißt es eindeutig, dass die Priesterweihe und die Bischofsweihe für den priesterlichen Dienst befähigt, dass die Diakonenweihe aber für den Dienst zusammen mit dem Priestertum in dem Dienst der Verkündigung, der Liturgie und der Caritas zusammenarbeitet. Priester und Bischof handeln in persona Christi und die Diakone handeln mit den Priestern und zum Dienst der Priester und Bischöfe, im Dienst der Verkündigung, der Liturgie und eben der Caritas. Und dass diese Unterscheidung zwischen Priestertum und Diakonat wieder deutlich geworden ist, das ist auch eine Wiederbelebung der alten Auffassung. Ich habe das in meinem Studium noch deutlich so gelernt. Und wir waren auch erstaunt, als im Kodex und auch im Katechismus diese Formulierung, die seit 20, 30 Jahren besteht und jetzt aufgehoben ist, in den Kodex und in andere Dokumente hineinkam.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch.